Ein Liebesbrief an alle Pädagogen.
Ja.
Da ist so viel Wille und Spaß und Motivation drin. Und die verzweifeln aber, habe ich jedes Mal das Gefühl, so schnell am System.
Und mir scheint, dass Schule ist ein Ort, ich sage global, mit zu viel Bewertung. Es ist an die menschliche Realität vorbei. Es ist an die menschliche Realität von Kindern vorbei.
Die übernehmen viel Verantwortung. Die übernehmen auch Verantwortung für mein Kind. Und dafür bin ich erstmal dankbar, egal ob das Verhalten jetzt super meinem Erziehungsstil passt oder nicht.
Kinder müssen echt Halt und Grenzen haben und lernen, um sich sicher zu fühlen.
Dann werden die von diesen Lehrern etwas lernen, was man zu Hause nicht lernt. Moin Pam.
Hi, good morning Philip.
Wir haben heute ein Thema. Ich hab den Titel gesagt und du hast richtig gegrinst und gesagt, oh ja, ein Liebesbrief an alle Pädagogen.
Ja. Tolles Thema.
Warum will ich darüber sprechen? Ich habe schon lange den Impuls, irgendwie über Bildung zu sprechen. Und irgendwie dachte ich so, wie kann man das im Podcast gut umsetzen? Weil es ist letztendlich ja, kann sehr schnell ein politisches Thema werden. Und da kommen wir vielleicht ein bisschen auf der Metaebene drauf zu sprechen. Aber der Punkt ist, ich fange einfach mal direkt an, meine Bauchenergie freien Lauf zu lassen.
Ja, was sind deine Hauptbeschwerden?
Meine zwei Vorwürfe sind mindestens zwei, aber die sehr klar sind, dass Pädagogen eigentlich nicht sehr wertschätzend behandelt werden, finde ich, im kulturellen, im sozialen Kontext. Also außer ein Wort wie, ja, die Erzieher und Pädagogen sind ja total wichtig für uns und die machen einen wichtigen Job. Das ist ein bisschen wie bei Pflege, ne? Ja, die sind ja so wichtig. Aber wirklich mehr als diese verbalen Bekundungen gibt es nicht. Die Schuldenbremse soll ausgehebelt werden, jetzt irgendwie für was auch immer, mehrere hunderte Milliarden. Und Erziehung, Bildung kriegt keinen einzigen Cent dafür. Das ist für mich ich finde keine netten Worte, die diplomatisch bleiben in diesem Podcast. Und was mich auch stört, ist, dass ganz viel Verantwortung, immer mehr habe ich das Gefühl, und immer früher von Eltern und auch dem sozialen Kontext abgegeben wird an Pädagogen. Schon im quasi mindestens, also schon ein Jahr, teilweise früher mittlerweile und dann auch in der Schulzeit. Aber dann nicht so nach dem Motto, danke, dass du dich bemühst und einen guten Job machst, sondern du machst es auch noch falsch. Du erziehst mein Kind falsch, du hättest es anders machen sollen, weil ich erziehe zu Hause so und so. Und das musst du eigentlich ja auch intuitiv wissen. Und so, also, da kommt in mir echt viel Energie hoch. Es ist einfach kein Austausch auf Augenhöhe und kein Respekt da, finde ich, teilweise für Pädagogen. Und wir wollen erstmal darüber ein bisschen, vielleicht dann ein bisschen bleiben. Ich will deine Gedanken hören. Und dann gucken wir uns mal an, wie könnten wir denn mit den drei Zentren einfach unabhängig vom Fachwissen vielleicht ein bisschen unterstützen, was könnten wir denn Pädagogen an die Hand geben aus unserer Welt? Ja, reagiere erstmal auf mich.
Ja, also ich finde das Thema wirklich sehr interessant und es hat viel Energie. Ich bin eine Mutter von zwei erwachsenen Söhnen und ich habe selber wirklich eine sehr schöne Schulzeit gehabt. Natürlich nicht nur schön. Also es gab auch Themen, wo ich mal vielleicht mal beschämt würde oder unfair behandelt würde, wie alle Kinder, die es in der Schule manchmal erleben. Aber prinzipiell hatte ich eine sehr stabile, durchstrukturierte, klare Schulzeit. Für mich mit wirklich gute Lehrer. Und es gab ab und zu mal, wir hätten gesagt, ein paar Flaschen. Das hat man erkannt, benannt und auch nicht ernst genommen. Aber die anderen waren gut. Und ich habe immer gewusst, dass wenn ein Lehrer so eine gewisse Weisheit, eine gewisse Reife, eine gewisse Input vermitteln kann, die mein Interesse fesselte, dann waren das für mich immer gute Lehrer, egal welches Fach das war. Und dieses Gefühl zu Lehrer und Schule war eine gewisse Disziplin, eine gewisse Klarheit und engagierte Lehrer. Und ich habe nie erlebt in meiner Schulzeit, dass eine Stunde ausfiel oder dass die Lehrer über Stunden gesprochen haben, wie viele Stunden die arbeiten. Und über Noten würde eigentlich nur gesprochen, wir hatten Prüfungen zweimal im Jahr und dann hat man über Prozentzahlen oder so groß gesprochen. Also die würden eher in 80%, 60%, 100%. Aber diese Schulnoten, die haben wir kaum. Wir haben so Heft zurück und bemerkt, oh, ich habe eine B, ich habe eine A, aber wir haben nicht groß darüber geredet. So, ich komme nach Deutschland und ich denke, dass in Deutschland die Sachen diszipliniert sind, mehr als in Großbritannien, habe ich gedacht. Und ich komme nach Deutschland und ich erlebe, oh, die Kinder gehen spät zur Schule. Ich bin mit 4,5 zur Schule gegangen, hier mit 6,5. Das fand ich schon reichlich spät. Ich habe mindestens ein ganzes Jahr nur mit diesen klitzekleinen Heftchen mit ein paar Buchstaben und wir haben gelernt, die Buchstaben, in einem Jahr nur die Buchstaben. Hier gingen die Kinder zur Schule und innerhalb ein halbes Jahr hatten die kleinen Buchstaben, die Schrift schon gelernt und sollten auch schon lesen. In ein halbes Jahr. Da hatte ich 2 Jahre für. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und dann eben zu erleben, dass es ist nicht so strukturiert. Also Stunden fallen aus. Das habe ich nicht begreifen können. Also wieso können Stunden ausfallen? Gerade in einer Zeit, wo die Mütter arbeiten und immer mehr, das geht doch nicht. Später kam diese zuverlässige Schulzeit, aber das war eine große Herausforderung. Und was ich bemerkt habe, es gab die guten Lehrer, die Kinder wirklich gemocht haben. Die waren Pädagogen. Es kam nicht so sehr auf die Fachwissen, sondern die waren Pädagogen. Aber es gab die anderen Lehrer, die immer tatsächlich solche Sachen gesagt haben wie, ich kümmere mich nur um die guten Schüler. Also die sowieso nicht arbeiten wollen, die interessieren mich nicht. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch deine Aufgabe als Lehrer, genau diese Kinder irgendwie zu erreichen und ein bisschen zu motivieren. Also das ist einfach ein paar Reaktionen auf meine Erfahrung als Mutter im Vergleich zu in Großbritannien. Aber es gab schon wirklich großartige Lehrer auch in Deutschland. Also das war beides, ne? Ob Großbritannien oder Deutschland, es gab wirklich die guten Lehrer und die Kinder einfach nicht erreicht haben, aber sich auch nicht mal vorgenommen haben, die zu erreichen.
Warst du in deiner gesamten Schulzeit in England?
Ja,
oder?
Ja.
Ja. Ja, ja, okay.
Also das heißt, ich habe in Schottland begonnen.
Schottland.
Mit 4,5.
Ja.
Und dann bin ich mit 6,5 nach London.
Und da warst du dann, bis wann ist, ihr habt auch sowas wie Abitur, ne, in England?
Bis 18,5. Ich bin bis 18,5 zur Schule. Also ich habe A-Levels gemacht, Abitur gemacht.
Ja, A-Levels heißt Abitur da. Ja. Und okay, und dann hast du studiert?
Nein, ich habe nicht studiert. Ich habe einen Kurs angefangen mit, es war ein Duel mit Krankenhaus. Ich war King's College Hospital und ein Uni-Kurs. Es war so ein Kombi. Aber das habe ich nach einem Jahr abgebrochen, weil ich der Umgang im Krankenhaus, es entsprach nicht meine Wünsche oder Erwartungen. Oder ich konnte es nicht unterschreiben. Also konnte ich nicht mitgeben. Das war für mich zu viel, was ich als unmenschlich erlebte.
Ist denn...
Aber es war sehr interessant. Ich würde es nie missen wollen. Ich habe so viel gelernt in dieser Zeit in ein Krankenhaus. King's College Hospital ist so ein kleines bisschen, so eine Seite ist Brennpunkt, der andere Seite ist Dulwich, wo Maggie Thatcher gewohnt hat. Also es war so diese Kombi in diesem Krankenhaus.
Ist es bei King's Cross tatsächlich?
Nee, nicht bei King's Cross. King's College ist Dulwich. Es ist Brixton ist die berühmte, schlechtere, oder New Cross.
Ein bisschen außerhalb tatsächlich.
Und ja, ein bisschen, also ist schon noch London, aber ein bisschen südlicher.
Ja, Zone 4 oder 5 oder so, ja.
So interessant. Also ich habe immer jeden Tag gedacht, Gott, bin ich dankbar, was ich hier alles erlebe. Ich bin in eine normale, so Mittelklassfamilie, Gymnasium. Ich habe das alles nicht erlebt. Und ich war so erstaunt, was das da alles gab. Also ein Kind mit einem Bügeleisen auf der Oberschenkel. Wirklich, du konntest sehen, den Bügeleisen. Und dieses Kind wird wieder zu die Familie zurückgeschickt. Ich kann es nicht glauben, angeblich gefallen, komm. Also so, ich habe da Sachen erlebt, es war ja auch ein Sozial, also dieser Unikurs war ein Health Worker, hieß es, als Sozialarbeit. Und ich bin in Familien, in Häuser reingegangen, wo, also es war unglaublich. Also solche extrem unordentliche, teilweise überriechende Umstände und ein neues Baby irgendwo dazwischen. Das fünfte oder und ein Mann, der oben im Bett lag, weil er einen schlechten Rücken hatte und nicht arbeitete. Und also eine Frau, die komplett überarbeitet war und. Da habe ich wirklich Abgründe gesehen und erlebt.
Heftig, heftig.
Und ich bin dafür dankbar. Ich finde, ehrlich gesagt, ich habe gedacht, alle Menschen müssen ein Jahr in solch einen Krankenhauskurs, Sozialarbeit, nenn es wie du willst, aber alle Menschen sollten das echte Leben begegnen in all seine Facetten.
Finde ich auch, ja.
Das ist bereichernd, das ist lebensbereichernd. Und man kann immer ein klitzekleines bisschen etwas tun. Viel zu wenig, aber ein klitzekleines bisschen.
Vor allem finde ich es auch humbling. Was ist das deutsche Wort?
Humbling? Ja, Demut, ne?
Es gibt Demut.
Ja, absolut, absolut.
Etwas Vorsicht und erdet ein bisschen, ne? Es holt einen ein bisschen runter aus. Also ich kann von mir aus sagen, ich glaube, ich habe es immer mal wieder erwähnt, auch in letzter Zeit, glaube ich, öfter, aber ich war mit Schule auf Kriegsfuß eigentlich. Mehr oder weniger von Anfang an, schon in der ersten Klasse, hatte ich eine Lehrerin, die, ach, ich würde eigentlich gerne so ein altes Heft von mir jetzt hochholen. Das habe ich letztens irgendwo, ich habe so einen alten Schulranzen, diese Kastenschulranzen, ne? Diese, und da ist ein Heft drin. Und in der ersten Klasse, also ich habe irgendwas gemacht, irgendwas geschrieben, Matheaufgaben oder irgendwie so, und habe gemalt auch in dieses, weil ich immer zeichnerisch interessierter war als Mathe zu machen. Und dann kam irgendwie zwei Seiten später, sie hat also auf eine Doppelseite aufgeblättert, hat auf der einen Seite so rot durchgezogen und auf der rechten Seite stand: Philipp weigert sich erneut mitzumachen und hat seine Hausaufgaben erneut nicht gemacht. Und dann Unterschrift Eltern und dann so eine Linie, dass die Eltern unterschreiben müssen. Und da war keine Unterschrift von meinen Eltern. Ich habe keine Ahnung, ob sie es jemals gesehen haben oder also ja, es ist, das bezeichnet ein bisschen schon meine...
Du hast eine ganz andere Erfahrung gemacht, Philipp. Diese rote Linien, ganz kurz zu meiner Geschichte nochmal. Mein Sohn hatte angefangen zu schreiben und er hat richtig so eine Geschichte geschrieben in die erste Klasse. Ich war so begeistert, dass er so viel schreiben wollte. Und sie hat einen roten Strich durch das Ganze gemacht. Ich war fassungslos. Was?
Ach was.
Das kann doch nicht wahr sein.
Weil er nicht sich an die Aufgabe gehalten hat, oder?
Fehlerhaftes Schreiben. In der ersten Klasse. Boah. Das war für mich, ich konnte es nicht glauben. Und ich glaube, dass mein Sohn hat dann auch eine Weigerungshaltung angenommen wie du. Also ehrlich gesagt, ich kenne einige Kinder, die eine Weigerungshaltung, wenn die solch eine Erfahrung machen und die sind sensibel, haben aber ein bisschen Charakter, dann kommen die schon auf Ideen. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ne? Da werde ich Umwege finden. Also gut, ich glaube nicht, dass das heute passieren würde. Aber es war tatsächlich, es hat mich wirklich so fassungslos gemacht, weil ich sowas nie erwartet hätte in dem Alter.
Ja, für mich war Schule immer Freunde treffen.
Ja.
Und sonst eigentlich ein böses Elend.
Ja.
Es gab ein paar gute Lehrer.
Ja.
Das hat ein bisschen, aber selbst, wenn ich selbst an Musiklehrer denke, also das einzige Fach, wo ich wirklich gerne hingegangen bin, war BK, Bildende Kunst, hieß es bei uns in Baden-Württemberg, Musik und Sport. Na klar, ja. Sport, natürlich, ja, klar. Und wir hatten, selbst da hatte ich teilweise schlechte Lehrer und teilweise schlechte Noten, obwohl ich eigentlich prädestiniert dafür gewesen wäre, da gute Noten zu kriegen.
Ja.
Einfach weil ich, zum Beispiel, wir hatten einen Lehrer, das erzähle ich noch kurz, so von wegen, es gibt gute Lehrer und schlechte Lehrer. Der war so bekannt dafür, dass er einfach frei seine Meinung posaunt an diese Kinder. Also in dem Fall war es ein Sechstklässler. Und er hat jemanden single out, ich habe gerade keine deutschen Worte im Kopf, jemanden hervorgeführt, also vorgeführt vor der Klasse, der ein Bild gemalt hat. Der war bildender Kunstlehrer und dieses Kind hat ein Bild gemalt und das war wohl irgendwie einfach nicht so gut, oder? Ja. Und dieses Kind hatte sowieso schon einen schlechten Stand in der Klasse. Und dann hat er dieses Bild hochgehalten vor der Klasse, hat das Bild zerrissen und gesagt, das musst du nochmal machen. Und dann nächste Pause, große Pause. Und dann hat das Kind sich vom dritten Stock in die Aula gestürzt, als alle Kinder in der großen Pause gegangen sind. Ich habe ihn nur fallen sehen. Das war, ich finde da keine Worte für. Und das,
wie man ein Kind zerstört innerlich. Ne?
Mein Herz rast auch jetzt immer noch. Ich weiß nur, dass er überlebt hat, aber wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist.
Was ist mit der Lehre passiert?
Ja, wahrscheinlich wie bei der Kirche, ne? Einfach wird anders stationiert, aber ich glaube nicht, dass man ihn.
Ist er an der Schule geblieben oder ist er weg?
Nee, er musste, also das hätte, glaube ich, keine Eltern jemals erlaubt, aber da wäre der Shitstorm zu groß gewesen, aber ja, wenn ein Bischof irgendwas mit kleinen Kindern macht, dann wird er halt auch plötzlich in ein neues irgendwie umgesiedelt, ne?
Also es ist unglaublich. Das Verständnis, wir wollen hier über einen Liebesbrief an die Schule schreiben. Wir schreiben natürlich auch unsere Worst-Case-Szenarien hier. Ich möchte schon sagen, dass ich auch sehr gute Lehrer erlebt habe, auch mit beiden Kindern. Aber wenn du erstmal das Kind in diese innere Immigration geschickt hast, wie bei dir und auch wie bei meinem ältesten Sohn, dann kriegst du die dann nicht so schnell wieder raus, weil dann die guten Lehrer fangen an, das ein bisschen zu bedienen. Es sind ja keine Psychologen, also man kann die Kinder so ein bisschen hätscheln, sage ich mal, mit ihren, die haben so ein bisschen Probleme und lernen nicht so leicht und ich weiß nicht was. Und das stimmte eben überhaupt, also in meinem Fall überhaupt und in deinem Fall auch nicht. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast. Gab es Lehrer, die so ein bisschen dich unterstützt haben, nichts zu tun, nach dem Motto, er kann nicht oder er will nicht oder hat ein Problem?
Ja, ein bisschen teilweise. Also ich wurde... Eigentlich habe ich durch die Bank weg gehört, sowas wie, du bist doch eigentlich schlau, warum machst du es nicht einfach richtig? Auch von den Lehrern tatsächlich teilweise. Die haben schon wahrscheinlich erkannt, ich will halt nicht.
Ja.
Und dann haben die mich auch oft gelassen. Aber ich will tatsächlich auch ein bisschen jetzt diese...
Ja. Aber darf ich fragen, das die Linie zu 6? War das die Rebellion gegen Autoritäten?
Ziemlich sicher.
Ja,
also wir sind übrigens gerade, falls jemand das gerade nicht versteht, ich bin Enneagramm-Stil 3 im Enneagramm und es gibt eine Linie zu 6 und die kann man die Linien kann man ein bisschen springen und die ist da bestimmt rausgekommen.
Alle drei, die ich kenne, haben auch starke 6er Anteile, die man relativ schnell erkennen kann, wenn man die kennt, ne? Also,
wie du sagst, ne, wir sind eigentlich gerade dabei, auch über schlechte Erfahrungen zu sprechen. Aber warum ist es trotzdem ein Liebesbrief? Weil gerade heute, also ich habe ein paar Pädagogen in meinem Umfeld und ich habe auch tatsächlich jetzt gerade von einem Projekt gehört aus meinem engen Umfeld, wo jemand wirklich starten will, wirklich die Schule wie so eine Art neue Schule aufzumachen oder ein neues Pädagogikkonzept irgendwie umzusetzen. Und wie schnell die Augen leuchten, wie schnell die Motivation anspringt, wie schnell da Energie ist, dieses Unterstützende, dieses Fürsorgliche, die Pädagogen, die ich jetzt neu kenne, also die gerade vielleicht Referendariat fertig haben oder so, da ist so viel Wille und Spaß und Motivation drin. Ja. Und die verzweifeln, aber habe ich jedes Mal das Gefühl, so schnell am System. so schnell an dem bürokratischen Aufwand, an den Vorgaben, an der Nichtmöglichkeit, sich irgendwie auszudrücken, an der Bewertung, die man zum Beispiel ja im Referendariat auch durchlaufen muss, die auch teilweise sich auf Themen konzentriert, die völlig am Leben vorbei sind. Also da habe ich Geschichten gehört.
Hast du für ein Beispiel, ja?
Ja, wo es einfach darum geht, welches Kind wurde wie oft drangenommen, wie hat sie Fragen formuliert, wie viel Interaktion war da? Das ist ja prinzipiell ja richtig, dass man darauf achtet. Aber das wurde, so wie ich das bei dieser Referendariatsfrau in dem Fall, Pädagogin gehört habe, angehende Lehrerin, war das halt so ungefähr mit der Stoppuhr kam jedes Kind gleichmäßig dran und wurden alle gesehen. Also wo man sich so denkt, hä?
Ja, ja.
Also sie waren doch irgendwie aufmerksam oder waren, ne, konnte sie mit der Klasse gut umgehen, dass nicht jedes Kind sich gleich beteiligt, ist doch klar. Und dafür hat sie dann Minuspunkte bekommen, weil sie hätte offiziell jedes Kind gleichmäßig dran nehmen müssen. Und so, wo ich mir so denke, ja, das ist so ein bisschen so eine Beamtenhaltung, ne? So wahrscheinlich jemand, der seit 60 Jahren dabei ist.
Irgendwie, ja, wie alles. Es kommt immer darauf an, wer dich gerade prüft. Ich meine, das ist immer und überall, ne? Es ist einfach so, welche Lehre hast du? Ob du das Fach kannst oder nicht oder magst oder nicht. Ich habe ja das Buch geschrieben, ne? Ich habe ja 50 Leute interviewt über ihre Kindheit und eine von den ganz prägenden Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, wie abhängig alle Kinder waren von der Lehre des Fachs. Also wenn es die Beziehung mit der Lehre klappte, konnten die das Fach gut oder sind besser geworden, sind sogar richtig von 6 auf 1 gegangen. Und wenn der Lehrer schlecht war in dem Fach oder nicht der Lehrer unbedingt schlecht, die Beziehung zu dem Lehrer schlecht war, dann waren die Noten, sausen die nach unten. Und das fand ich so, mein Gott, haben Lehrer Macht eigentlich über die Kinder in diesem Sinne. Also Lehrer sollten lernen, Beziehungen mit ihren Kindern in der Klasse zu machen. Und ich glaube, viele Lehrer, zumindest in unserer Generation, dachten, das ist irgendwie Weichei, wenn man, es ist zu gefährlich, eine Beziehung mit den Kindern zu haben, ne? Dann kann man keine Autorität haben, als wenn es im Gegensatz zueinander steht.
Und ja, so ein bisschen auch die Individualität wird, das kann ich natürlich auch ein bisschen verstehen, ne? Wenn man 30 Kinder in der Klasse hat, kann man nicht jeden individuell in seinen Stärken und Potenzialen einzeln fördern, das ist natürlich vollkommen utopisch, aber gleichzeitig ist es schon so eine gewisse Gleichmachung, ne? Also ihr, und wenn wir Enneagramm-Stile kennen, ich meine 9 unterschiedliche Temperamente mit noch individueller Erziehung und Biografie, dass jeder die gleiche Anforderung an Stillsitzen und Mitmachen hat, ist natürlich auch utopisch, ne? Also
es ist an die menschliche Realität vorbei. Es ist an die menschliche Realität von Kindern vorbei. Und dennoch, lass uns fair sein. Du hast eine Aufgabe und einen Auftrag als Lehrer, Kinder etwas in irgendeiner Form, die zum Lernen zu bringen. Ich glaube schon, dass ich bin ja nun keine Lehrerin, obwohl doch sind wir schon, ne? Wenn wir gucken, wie wir unsere Ausbildung machen. Wir hören genau hin, was in der Gruppe los ist und wir ändern immer wieder unsere Art, Dinge zu vermitteln. Wir erkennen an, wenn es nicht gut gelernt wird, da muss man was ändern. Wir finden, wie wir das machen, gerade das Thema scheint nicht so gut anzukommen. Dann gucken wir immer, was wir ändern können. Also diese ständige in Bewegung und ändern, eben eine Fehlerkultur, das könnte man unbedingt in Schule einpflanzen, entwickeln. Aber es ist eine Idee, eine Philosophie, da steht eine ganze Haltung dahinter. Aber ich halte es für eine richtig gute pädagogische Haltung, wenn man bereit ist, auf Unterschiedlichkeit einzugehen. Und Kinder, die etwas nicht lernen oder nicht lernen wollen, wie gehen wir damit um? Ich meine, wir haben auch Beispiele in unserer Ausbildung manchmal.
Klar, klar.
Gar kein Zweifel. Und letzten Endes hat jeder, auch das Kind, das Recht irgendwo. Sie kann entscheiden, etwas zu tun oder nicht zu tun. Ich finde schon, dass man sehr weise überlegt, welche Konsequenzen hat es. Weil das Kind braucht auch Konsequenzen. Also es braucht einen Rahmen. Es braucht eine Erfahrung, die es ermutigt, etwas zu tun und vielleicht irgendwas anderes vielleicht nicht zu tun.
Ja, das schöne Wort Struktur.
Halt und Struktur. Ich finde, es braucht Halt und Struktur. Ich bin in einem viel zu strengen Schulsystem gewesen. Die britische System ist schon toll. Es basiert auf Uniform verbindet, macht Community. Die Regeln, Höflichkeitsregeln macht Community. Das zusammen in eine Gebäude mit Lehren und Schule also so ein System mit Namen. Die Schulen haben Namen. Die Uniform macht die Schule erkennbar. Wir gehören alle dazu. All das gibt Halt und Struktur und einen ganz klaren Tagesablauf. Also wie gesagt, ich kenne es nicht, dass eine Stunde ausfällt. Ein Lehrer kann krank sein, aber dann sitzen wir da und kriegen einen anderen Auftrag, ein anderer Lehrer ist da. Aber dass wir nach Hause geschickt werden, habe ich nie erlebt. Aber wir sind auch, Gefühle kamen nicht vor. Wir sind beschämt worden, um uns zu erziehen. Also eine Erfahrung mit in einen Garten reingehen und Äpfel und Birnen vom Boden aufholen, weil die aus den Bäumen gefallen sind. Das würde geahndet mit vor der ganzen Schule ein Vortrag über Stehlen und andere Leute's Property. Es würde geahndet auf der beschämendste Art und Weise, die du noch vorstellen kannst. Und ich hatte ein Amt, mir würde dieses Amt genommen, richtig so physisch genommen. Aber ich war Gott sei Dank, da war ich vielleicht 11. Da war ich alt genug, um zu erkennen, das ist Blödsinn, was die hier machen. Ich wusste, das ist Blödsinn. Es war natürlich eine scheußliche Erfahrung, aber es hat mich nicht innerlich erreicht, wie diese Junge, die du beschreibt hast. Weißt du, ich hatte genug innerlichen Substanz und dass ich erkennen konnte, das, was die
Ja,
hier
und auch noch
ist nicht richtig.
sicherlich auch noch ein soziales Gefüge. Also leider ist ja das größte Problem, eins der größten Probleme, Epidemien, über die wenige Leute sprechen, ist ja dieses Gefühl der Vereinsamung. Also es gibt ja auch mittlerweile ist relativ gut bekannt, dass wirklich Sucht, also Menschen, die wirklich süchtig sind, also nach die sich quasi kurz davor sind, überzudosieren mit irgendwelchen Drogen, dass die Integration, um die Sucht begegnen zu können und zu verändern, einfach soziale Kontakte und ein soziales Umfeld, ein haltendes, wertschätzendes Umfeld ist.
Unbedingt, ja.
Und wenn du als kleines Mädchen beschämt wurdest in gewissen Situationen, dann hattest du wahrscheinlich zu Hause oder wenigstens Freunde, ne, in der Schule, die dir diesen Halt trotzdem geben konnten. Aber wenn du das halt als gewisses Kind vielleicht zu Hause nicht hast und dann noch in der Schule gebullied wirst von anderen Kindern und dann noch der Lehrer am Ende des Tages auch noch,
Ja.
dann reißt irgendwas, ne?
Ja. Also genau. Und ich meine, ich hatte natürlich, zu Hause habe ich es ehrlich gesagt gar nicht erzählt, weil ich war eher dazu, ich hielt meine Sterne und meine A's hoch, aber nicht unbedingt solche Sachen. Das wurde einfach nicht erzählt. Und ich habe auch relativ schnell mein Amt wiederbekommen, nach einem Monat oder so. Aber da waren auch ein paar Kinder dabei aus dem Kinderheim. Und die muss das schlimm gegangen sein. Die hatten nicht diese Halt zu Hause. Und es war auch diese. Die Leitung der Kinder, die das überhaupt angeschwärzt hat in der Schule. Ich meine, so eine Idiotie anzurufen, die Kinder haben gestohlen. Also gut, also das sind einfach Episoden, aber meine Schulzeit hieß Stiff Upper Lip und keine Gefühle. Das war durch, also auch wenn du dich verletzt beim Tennis oder beim Hockey, du nimmst nicht die Zeit, dass wenn das Team gerade im Gewinn ist, dann machst du es nicht aufmerksam, dass du gerade fürchterliche Schmerzen hast. Du bleibst stehen und wartest, bis den Goal da ist und dann machst du, mir geht's gerade nicht so gut. Alle solche Sachen habe ich gelernt in meiner Schulzeit. Es macht, ne, wenn es dich nicht umbringt, dann lernst du was draus. Das war so
Macht
ein
es dich
bisschen.
stärker, ja, genau.
Kennst du das, ne? Dann macht es dich stärker. Das war, und ich meine, ich bin dankbar für dieses Teil. Es hat mich ganz bestimmt stark gemacht. Es hat mich ganz bestimmt viel robust gemacht. Aber diese emotionale Geschichte ist gut, mein Job, ne? Was mache ich heute? Es interessiert mich so sehr, weil ich merke, wie viel besser man noch mit diesen Themen umgehen kann, wenn man diese zentrale Nervensystem und Gefühlswelt, also Kopf, Herz, Bauch, hineinbringt in die pädagogischen Umgang damit.
Ich würde gerne noch einen Punkt sagen, also den ich ein Statement einfach machen an der Stelle.
Ich bin interessiert an deinen Liebesbrief. Beginne doch deinen Liebesbrief an die Schule.
Ja, also gut, ich kann jetzt nicht aus dem Kopf ein schön zitiertes Poesie machen, aber was ich tatsächlich einfach sagen will, ist, ich mach's jetzt ein bisschen platt und ein bisschen sicherlich auch aus dem Herzzentrum, aber eigentlich finde ich, das Image von Pädagogik und von Lehrern muss anders in der Welt gesehen werden und auch anders behandelt werden. Es ist ein bisschen, ich finde das zwar jetzt kein perfektes Beispiel, aber das ist das Einzige, was mir einfällt gerade. In Amerika, die Veterans, ne, die Leute, die im Krieg waren, wieder nach Hause kommen, kriegen besondere Preise oft, und aber das ist jetzt nicht, was ich fordere, sondern es ist oft so, thank you for your service. Yes. Danke, dass du quasi unsere Freiheit verteidigt hast. Das ist ja so zumindest so die amerikanische Selbstbild. Danke, dass du in den Krieg gegangen bist für unser Land. Und wie gesagt, das passt nicht hundertprozentig, aber diesen Respekt, diese Grundwertschätzung, diese, ich sag schon fast bedingungslose Anerkennung, da ist jemand, der einen unglaublich wichtigen für Deutschland, für unser Land, für unsere Kinder, für unsere Zukunft wichtigen Job erfüllt, und dass man da so einen Grundrespekt hat, natürlich gerne vor jedem Menschen und gerne auch vor, ne, ich will jetzt nicht, das ist wichtiger als Pflege und so, die Diskussion will ich nicht aufmachen, das ist ja auch wichtig, aber wir sind jetzt bei Pädagogik. Und diese, dass dieser Grundrespekt, diese Grundwertschätzung nicht, wie soll ich sagen, angegriffen werden kann, weil es eine gewisse Stärke gibt, darin zu wissen, die übernehmen viel Verantwortung, die übernehmen auch Verantwortung für mein Kind, und dafür bin ich erstmal dankbar, egal ob das Verhalten jetzt super meinem Erziehungsstil passt oder nicht, weil wenn wir auch wieder hier Unterschiedlichkeit und Enneagrammstil ernst nehmen, dann werden die von diesen Lehrern etwas lernen, was man zu Hause nicht lernt. Und ich finde, Diversität in diesem Punkt als Kompetenz zu sehen und zu sagen, wie kriegen andere Kompetenzen mitgebracht, die man vielleicht zu Hause anders lernt, aber nicht unbedingt besser oder schlechter als bewertet werden oder als falsch oder richtig, sondern als vielleicht einordnend. Guck mal, in der Schule, deine Lehrerin ist so, ich kann dir ein bisschen erzählen, da ist der Vorteil drin, da könnte man auch sagen, so machen wir es zu Hause. Also, dass man es auf einer ganz anderen Ebene dann auch bespricht, aber nicht dieses, der Lehrer, der Elternabend. Also guck, mittlerweile ist es ja, was ich von Lehrern höre, wenn Elternabend ist, was die alles an den Kopf geworfen bekommen. Ja. Das finde ich, geht einfach nicht. Die brauchen einen anderen Respekt, einen anderen Umgang.
Ich habe eine Theorie dazu. Mir scheint, dass sehr, sehr viele Menschen sehr viel Ärger und Schmerz und Angst haben aufgrund von ihrer eigenen Schulzeit. Und die kommen in dieses System, das Wort, der Titel genügt schon. Mhm. Und das drückt Knöpfe und bringt diese Ärger und Verletzung. Es drückt einfach die Knöpfe und dann kommt dieser Reaktionskreislauf. Und mir scheint, dass Schule ist ein Ort, ich sage global, mit zu viel Bewertung. Die Idee, dass Bewertung nützlich ist. Und das ist einmal die Lehrer auf die Schüler, die Eltern auf die Lehrer, teilweise die Lehrer untereinander in Lehrerzimmer.
Nicht zu knapp.
Teilweise Leitung auf Lehrer, teilweise Lehrer auf Leitung, teilweise Lehrer auf Schulamt oder ne, wer dafür zuständig ist.
Und nicht zu vergessen, Schulamt auf Lehrer.
Schulamt auf Lehrer. Und dann kommt Politik, dann geht das weiter, Politik auf Lehrer, Lehrer auf Politik. Also es ist ein Bereich, wo es so, es ist wie so ein Magnet und Bewertung aus alle Ecken. Also jede Moleküle von Bewertung irgendwo, das wird da so angezogen in dieses ganze Bereichssystem Schule. Und ich finde, das zu verstehen, darüber zu reden, das wäre schon sehr entlastend.
Und ich glaube, das
ist eine wichtige Unterhaltung.
Ich finde, du hast genau einen wichtigen Punkt rauskristallisiert aus dem, was ich gesagt habe. Ich habe auch ein bisschen dieses Thema Bewertung rausnehmen. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich eins der, größten Herausforderungen heute, und das nicht nur bei der Pädagogik, ich erlebe es ja überall, wir haben zwei Podcasts über Kritik gemacht, übrigens 180, 181, wer das hören will, diese kritische Grundhaltung in uns selbst und in der Welt, es ist wie so eine Art, ich kann da aufspringen, ne? Ich kann mich einfach, da ist jemand kritisch, oh ja, kritisch ist einfach, was zu sagen, was nicht geht, ist einfach. Aber stellt man sich mal vor, man sieht als Eltern, selbst bei einem Lehrer, der mich sehr herausfordert, der komplett gegenteilig zu dem ist, was ich machen würde. Man sieht die gute Intention, man sieht die Fürsorge, man sieht die Verantwortung, man sieht vielleicht sogar die Hilflosigkeit, Verzweiflung, je nachdem, und ist in dem Fall sogar unterstützend für die Pädagogik da und zu sagen, hey, wir stimmen nicht mit dem überein, mit einigen Punkten. Trotzdem will ich ganz klar sagen, es ist für mich ein wichtiger Job, ne? Ich habe Respekt vor Ihrer Arbeit. Können wir gemeinsam irgendwie eine Lösung finden? Und nicht dieses Gegenangehen und du bist scheiße und hör auf und ne, warum hat mein Kind eine 5 bekommen? Warum hat mein Kind eine. Also. Ja.
Weil die Versuchung groß ist, wenn dein Kind das zufällig ist. Also wenn du die Eltern bist, ist die Versuchung ist groß. Mein Sohn hat eine 5 in Englisch bekommen. Das fiel mir schon sehr schwer. Er sprach wunderschön Englisch, hatte einen schönen Akzent.
Für dich natürlich, ja,
besonders. Er hat eine 5 in Englisch bekommen. Und warum? Das war eine pädagogische Maßnahme, weil der Lehrer korrigiert hat über die Aussprache.
Oh.
Tut mir leid, aber oh, ich muss lachen.
Ja.
Das ist so, also das passt so gut zu ihm.
Ja.
Und es ist schwierig, als Eltern nicht zu lachen, wenn man sowas hört. Und natürlich nimmt man das überhaupt nicht mehr ernst. Die 5 spielt dann keine Rolle mehr. Also irgendwie ist es, ja.
Also dein Sohn hat den Lehrer korrigiert zur Aussprache,
ja, meinst du? Weil die sagen Apple und er sagt Apple. Und korrigiert es. Und der Lehrer, nein, es wird Apple ausgesprochen. Ein deutscher Lehrer korrigiert mein, ja. Ja, das waren schon so Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber wie gesagt, also es ist, er hat auch ein paar Sachen gemacht, die wirklich herausfordernd waren für die Lehrer. Und es gab die, die wirklich großartig damit umgegangen sind. Ne? Ich denke, ja, also genauso wäre ich auch damit umgegangen.
Und natürlich ist es so, Loyalität zum Kind, klar, braucht man
nicht drüber reden.
Aber sich die Gegenpartei, sich zu interessieren für den Hintergrund, was ist da eigentlich vorgefallen?
Ja.
Weil, also ganz ehrlich, meine Eltern waren sicherlich irgendwie so gut sie konnten auf meiner Seite und haben mich unterstützt, aber die waren natürlich auch mit ihrem Latein am Ende, spätestens als ich wirklich fast nicht weit, also sitzen geblieben bin. War wirklich eine Note. Hätte ich irgendwo eine 4 oder eine 5 bekommen, wäre ich sitzen geblieben hätte, brauchte eine Note besser. Diese war natürlich komplett mit ihrem Latein am Ende.
Ja.
Aber ich fand es immer noch gut, dass sie nicht in die Schule gefahren sind, so ungefähr die Lehrer zur Sau gemacht haben, weil ich war einfach auch ein problematischer Schüler. Das muss man ganz klar so sagen. Ja. Also diese Weitsicht war schon sehr offensichtlich.
Was hättest du gebraucht, Philipp?
Ja. Mir blieb im Kopf eine Frage, die meine Französischlehrerin gestellt hat. Ich war in Französisch katastrophal schlecht. War auch null interessiert. Ich habe sogar Sprachen genommen, weil das kleinere Übel war zu Physik und Chemie Vollzeit. Und ich habe Französisch gerade so immer Sophia, so, ne? Und ey, bei Diktat, also da war ich raus. Die Aussprache und dann die Worte, also kannst du vergessen. Naja, auf jeden Fall.
Ist auch sehr schwierig. Französisch kannst du beschreiben in 5 bis 6 verschiedene Arten und
Weisen. Ungefähr, ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass sie, wir waren einfach, ne, ich sag mal, wir haben uns einfach ignoriert und wussten beide, so ist besser so. Aber irgendwann kam sie mal zu mir und ich habe Und genau, sie kam zu mir am Tisch und hat einfach so einfach freundlich gefragt, ob alles okay ist bei mir. Ich würde so müde aussehen die letzten Male. Ich wäre so müde. Und da war ich so, also erstens ist da irgendwas dahinter, ne? Weiß ich jetzt nicht, was sie will, aber ob denn alles okay wäre zu Hause so. Und dass ich gerne mit ihr sprechen kann. Und das fand ich so ein wertschätzendes, freundliches Angebot und so, okay, vielleicht interessiert sie sich ja tatsächlich für mich als Mensch auch irgendwie und nicht nur dafür, dass ich Französisch nicht gut kann. Das heißt, ich habe plötzlich ein Gefühl dafür bekommen, dass sie eigentlich fürsorglich war. Und einfach natürlich, ne, sie war genauso hilflos wie ich mit Französisch war sie hilflos mit mir und hat einfach, ne, wie gesagt, wir ignorieren und zwar einfach Waffenstillstand. Und das hat für mich, ich bin zwar nicht besser geworden in Französisch, aber ich bin auf jeden Fall nicht rebellisch gewesen ihr gegenüber, weil ich das Gefühl hatte, okay, sie sieht irgendwie mich.
Und sie ist ein netter Mensch.
Und der Grund, warum ich übrigens müde war, weil ich einfach, ich habe als Teenager früher schon viel Musik gemacht, auch mit Freunden.
Bis in der Nacht?
Ich habe einfach wirklich wochenlang bis 2-3 Uhr morgens Musik gemacht und bin dann halt um 7 oder um 6 aufgestanden, um 7 in die Schule. Und klar, ich war dauermüde, Dauerzustand.
Ja.
Und sie, aber dass sie wissen wollte, ist da irgendwas, was, ne, vielleicht keiner sieht und deswegen könnte ja auch ich rebellisch sein. Ich habe sie dann natürlich erklärt, ne, woran es liegt, aber das hat mich...
Hast du es ehrlich gesagt?
Ich habe gesagt, ja, ich mache, also zu Hause mit meinen Eltern ist alles gut.
Ja.
Ich mache einfach viel Musik. Ich liebe Musik und ich mache jede Nacht, sitze ich da und mache Musik. Und das hat sie dann auch nicht weiter kommentiert, aber ich glaube, sie hat verstanden, das war eine ehrliche Antwort auch.
Ja.
Also das hat mir tatsächlich, wie summiert man das? Was brauche ich? Also irgendwie gesehen werden, ne?
Unbedingt. Das war das, als ich diese Interviews machte für das Buch. Es war einfach immer wieder das Thema. Und dann wurde mir so klar, ich war in Physik, hatte ich eine 1. Und das war keine, die Lehrerin war, sie war eine gute Lehrerin. Sie war nicht in Beziehung mit mir. Aber sie war eine gute Lehrerin. Und natürlich, wenn du eine 1 hast, kriegst du wahrscheinlich ein bisschen positiven Feedback irgendwo. Und die hat die Schule verlassen. Ich glaube, sie hat ein Baby bekommen oder irgendwas. Und dann kam eine neue Lehrerin. Und die neue Lehrerin, leider hat sie alle Knöpfe gedrückt, die meine Mutter gedrückt hat. Ich hatte eine kritische Mutter, ne? Sie hat leider alle Knöpfe gedrückt, die meine Mutter gedrückt hat. Ich fand sie so unmöglich. Ich konnte sie nicht ernst nehmen. Ich fand sie schrecklich. Und ich bin dann schlechter geworden in Physik, weil ich mich, also sie hat mich hinten gestellt, weil ich frech wäre oder irgendwas. Und dann bin ich zu die Schulleitung gegangen. Wir dürfen das nicht, aber ich habe, kann ich bitte Physik abgeben? Ich kann mit dieser Lehrerin nicht. Und wenn ich dann denke, ich habe nicht mit meinen Eltern gesprochen. Ich bin zur Schulleitung hingegangen, habe gebeten, kann ich bitte Physik abgeben? Und da ist der Vorteil, ich hatte guten Standing bei der Headmistress und Headmaster und ich hatte insgesamt einen guten Standing. Also haben die tatsächlich, ich glaube, ich war die Einzige, die das abgeben konnte.
Oh, wow.
Normalerweise muss man das bis zu Abitur machen, aber ich durfte es abgeben. Und ich war so froh, nicht mehr. Aber es hatte nichts mit Physik zu tun. Es hatte nur mit der Beziehung zwischen mir und dieser Frau zu tun. Und natürlich wusste sie das nicht. Sie kann ja auch nichts dafür, dass sie nun, heute verstehe ich das, dass sie Knöpfe gedrückt hat, die leider sehr schon gut besetzt waren.
Was ich aber auch merke, was ich brauche, ist, was heißt brauche oder was, ich sag mal, funktioniert hat. Nicht unbedingt, das fand ich jetzt nicht unbedingt toll, aber es hat funktioniert. Wir hatten eine Lehrerin, die jetzt mit dem heutigen Wissensstand sicherlich eine 8 war. Die war fachlich echt top, hat Latein gelehrt und ich war in Latein, ja, ich brauche nicht jedes Fach durchgehen, ich war in Latein auch nicht so toll. Aber sie hat so die Kinder strukturiert und ich sag jetzt mal unter Kontrolle gehabt und zwar nicht unbedingt boswillig oder laut oder aggressiv, sondern wirklich
eine natürliche Autorität.
Genau, dass sie jeglicher Versuch untereinander als Schüler zu sprechen, ne? Und das denkt man ja als Schüler, denkt man ja, die sehen einen nicht, wenn man redet, ne? ja, die sehen natürlich das alles, die ignorieren es nur. Und sie hat alles im Keim erstickt. Also ich habe mich sozusagen nur nach rechts gedreht, um die Person anzugucken, zu grinsen. Philipp, was machst du da? Also es war, sie hat sofort die Klasse, und jeder hat zugehört, ne? Sie hat es so unter Kontrolle gehabt, jeder hat zugehört. Das war zwar nicht unbedingt so, dass ich jetzt dadurch ein unglaublich, ich habe mich dann dadurch ein bisschen mehr gelangweilt, habe ein bisschen mehr auf mein Blatt rumgemalt. Aber es war trotzdem ruhig und eine Atmosphäre, wo man lernen konnte.
Wo man lernen konnte.
Ja.
Absolut. Okay, aber lass uns, ich bin mit dieser Kritikthema. Also wir wissen, es ist ein Feld, es zieht Kritik an, in jeglichen Nuancen und Färbung und Intensität und Richtung. Das System hat zu viel mit Kritik zu tun. Was ist der Transformation oder der Transformationsweg von Kritik zu was? Und die Frage hatte ich, als wir drüber gesprochen haben. Und natürlich komme ich auf unsere Feedback-Philosophie. Und das ist, die Kinder brauchen gute, alle drei Zentren, gute Information. Also entweder genau, nicht du machst was falsch, sondern sprachlich, du kannst deine Tee über die Linie ziehen oder nur bis zur Linie. Also erzählen, was das Kind anders machen kann, was gewünscht ist, was das Kind anders machen kann, als Feedback. Nicht, dass es was falsch macht. Das ist jetzt ein kleines Kind. Wenn es ein größeres Kind, dann altes entsprechend auch. Was kannst du anders machen? Und vielleicht auch, warum es besser ist. Ich kann verstehen, dass die Laune, manchmal ist man so frustriert und ich meine, wenn man 20, 30 Kinder im Raum hat, ich kann es wirklich verstehen, dass es einen Endpunkt gibt, wo das nicht mehr geht. Aber wenn man es grundsätzlich als Philosophie hätte, sag nicht, dass das Kind falsch ist, bewerte das Kind nicht mit Nummern, sag das Kind, was es anders machen kann. Mach keine Gruppen und da, wo jemand das besonders gut kann, bringen die anderen dazu, aber alle lernen aus der Haltung heraus, du kannst die anderen ein bisschen was beibringen, weil du es gut kannst. Dafür können die in anderen Themen dir was beibringen, weil die das gut können. Also irgendwo diese Grundhaltung, Atmosphäre, was wir in die Enneagramm-Welt haben und was wir mit den drei Zentren haben, dass das irgendwie ein bisschen vermittelt wird. Und natürlich, um das hinzubekommen, brauchst du nicht nur Lehrer, die studieren, du brauchst Lehrer, die an sich arbeiten, die ihre eigene Entwicklung mit allen drei Zentren gut verstehen. Und das könnte man. Es sollte sowieso im Kindergarten sein, in ganz kleinen Minimalmaß. Aber Kinder können im Kindergarten schon lernen, dass es diese drei Zentren, wie auch immer man es benennt,
Kopf, Herz, Bauch, ja,
etwas tun und fühlen, sich besser fühlen, schlechter fühlen. Wie geht man damit um? Und wie sprechen wir dann anders? Das wären schon die drei Bereiche. Wenn man da ein bisschen achtet und ein bisschen was beibringt, so ein paar Grundregeln, das wäre schon hilfreich im Kindergarten. Das kann in Schulen natürlich weitergehen. Und an der Uni für die Lehrer ist es ganz wichtig. Die müssen diese drei Zentren, drei Intelligenzzentren zur Verfügung haben und aktiv nutzen können und dann erkennen können in Klassensituationen, was braucht es jetzt? Ich meine, wenn Kinder super unruhig sind, dann brauchen die vielleicht wirklich was Physisches, also Bauchzentrum. Auch wenn es Französisch ist oder auch wenn es Mathe ist.
Also ich würde da gerne, ich habe auch vorher überlegt, wie kann ich als Pädagoge meine drei Zentren vollumfänglich integrieren und nutzen, sodass ich nicht nur mit meinem Hauptzentrum unterwegs bin, sondern möglichst ausgeglichen. Wann braucht es was? Und das ist natürlich jetzt immer leicht dahergesagt. Wir wissen es beide, ne? Wenn man in der Situation ist, wo, ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, 20 Kinder einem auf der Nase rumtanzen wollen, dann ist es halt eine andere Situation, da werden andere Knöpfe gedrückt, aber in einem guten Setting, wenn man sich gut erdet und bevor man in die Klasse geht, dann würde ich sagen, da können wir jetzt mal ein bisschen gucken, ob du was ergänzen willst. Also Kopf, Herz, Bauch, die Intelligenz aus diesem Zentrum. Also Kopfzentrum ist ja meistens das, was, würde ich sagen, fast die meiste Relevanz hat in der Lehre. Also wenn man eine Ausbildung zum Pädagoge macht, wird ganz viel Fachwissen erklärt. Also vor allem als Lehrer, also nicht als Erzieher in Kindergarten oder so. Fachwissen, Fachwissen, Fachwissen. Du musst eigentlich schon so, wenn du Mathe lernst, so ungefähr musst du die Universitätsthemen auch mathematisch können, obwohl es null Relevanz hat in der Grundschule oder in der selbst in den unteren Gymnasien, Gymnasiumsklassen. Also das ist, finde ich, ein bisschen zu überbetont. Gleichzeitig ist es aber sehr wichtig, was ist die Intelligenz des Kopfzentrums? Unsere Zauberworte differenzieren, präzisieren. Also, wann brauche ich mehr Information? Wann reicht die Information, die ich gemacht habe? Was auch diese Transparenz, welche Informationen gebe ich, welche nicht? Das heißt auch, mich mitzuteilen als Pädagoge, wenn ich irgendwie innerlich irgendwas habe oder ich habe eine Schwierigkeit oder ich finde, diese Informationen laut auszusprechen, klar kann das Knöpfe drücken und man denkt, oh Gott, dann bin ich ja schwach als Lehrer vor den Kindern. Aber mein Erleben ist oft, die Kinder sind da sehr empathisch dann zu erkennen, ah, okay, da ist irgendwas. Und also differenzieren, präzisieren, Transparenz, also welche Informationen gebe ich, wie viel und Neugierde. Neugierde auf die Reaktion der Schüler, der Schülerinnen. Wie reagieren die auf den Inhalt? Das ist auch Kopfzentrum. Was sagst du dazu, zu Kopfzentrum?
Ich bin jetzt bei Gerald Hüther gerade hier.
Okay.
Ich höre schon seine Stimme so ein bisschen im Kopf. Also diese verschiedenen Richtungen von Kopfzentrum. Das eine ist offen für Input. Und wenn es interessiert ist und motiviert, ein guter Schüler zu sein oder eine gute Note zu bekommen oder eine gute Arbeit zu schreiben, dann sind das schon mal gute Voraussetzungen. Wenn es aber keinen Bock auf das Thema hat und erschöpft ist und nichts mehr aufnehmen kann, weil es die dritte Stunde, und da war Physik, dann Chemie, dann Mathe, dann finde ich es eine gute Idee, dass das Kopfzentrum, dass man ein bisschen Geschichte erzählt und einfach nach dem Motto, lehn dich zurück und hör einfach zu. Also ich finde es sehr unterschiedlich, wie man Kopfzentrum erreicht.
Und ja, das ist ein bisschen dieses Differenzieren, ne?
Ja, Differenzieren, Präzisieren ist auch ein bisschen Puzzleartiges. Also guck mal, das ist das Problem, mach was damit. Wenn man versteht, was der theoretische Input ist. Und das kommt auf das Fach an. Es kommt sehr auf das Fach an. Wenn man versteht, was der theoretische Input ist, das ist schon mal der erste Punkt, der klappen muss. Wenn das nicht klappt, wenn das Kind das nicht verstanden hat, und ich denke, wenn die ein bisschen unachtsam sind und müde sind, kann es eher der Fall sein. Und Kinder sind da sehr unterschiedlich. Dann irgendwie würde es brauchen, dass man aktiv damit umgeht. Ne? Es muss eine Art Gebärde geben in der Klasse, könnte man sagen, gibt es ja, Hand hoch. Aber also die müssen lernen zu zeigen und selber zu erkennen, habe ich es verstanden oder nicht? Und ein Signal geben können, wenn ich es nicht verstanden habe. Dann können die aktiv mit dem Problem umgehen oder mit dem Input oder die Aufgabe. Vielleicht Gesprächsrunden sind immer hilfreich dafür, weil wenn einer nicht verstanden hat, kann der andere es verstehen. Und die Gesprächsrunden haben immer die Aufgabe, sorgt dafür erstmal, dass alle auf den Stand sind. Guckt mal zu, haben alle gut verstanden? Und die gut verstanden haben, die anderen mitnehmen. Also das wäre für mich alles in diesem Umgang mit Theorie Input geben. Und die Kinder werden unterschiedlich sein. Also wenn die Philosophie gut stimmt, dann werden die Kinder unterschiedlich kompetent sein. Das eine wird das gut verstehen, erklären können, der andere das.
Ich finde das ein wichtiger Punkt und das leitet sofort in Herzzentrum über.
Ja, und das ist die Verbindung, die du erreichen willst, wenn Lernen tiefer geht.
Genau, weil das, also auf der Lernebene ja, aber um diesen Rahmen zu schaffen, indem ein Kind sich traut, sich zu melden, dass es was nicht verstanden hat. Das ist ja eigentlich eine pure Entblößung vor der Klasse. Braucht es, was wir schon am Anfang gesagt haben, mehrere Punkte, weil es braucht erstmal diese Nichtbewertung, die ist unglaublich
unbedingt
wichtig.
Unbedingt, das muss die Philosophie in der Klasse sein.
Ja, eher weil diese Kinder untereinander sind ja teilweise brutaler als die Lehrer, ne? Also selbst wenn die Lehrer nicht bewerten,
ja,
die haben Angst vor den anderen Kindern.
Ja.
Da brauchst vielleicht sogar dann Bauchenergie, diese Intervention, dass man Nichtbewertung in einer gewissen Art und Weise so gut vorlebt und auch eine Bewertung kritisiert, beziehungsweise eine Bewertung hervorhebt und sagt, so machen wir das hier nicht, so wollen wir das hier nicht, also brauchst du natürlich Bauchenergie. Und dass dann so ein vertrauensvoller Rahmen, ein vertrauensvoller Ort geschaffen wird. Ich glaube, Vertrauen ist natürlich das Stichwort schlechthin. Ich habe gerade erst letztens mit Enneagramm Stil 6 über die Schulzeit gesprochen, passenderweise. Und sie hat auch gemeint, für sie war das der unsicherste Ort, den sie kannte. Also sie kannte keinen unsichereren Ort als in der Schule, für sich psychologisch. Ne? Ja. Und ich dachte mir, okay, heftig. Ja. Also da war null Vertrauen, vor allem nicht in die Lehrer.
Ja.
Und dann kriegst du aber auch irgendwann das ist auch natürlich, steht da Tropfen hört den Stein, ne? Also eine gewisse Konsistenz in der Nichtbewertung. Also wenn das nur einmal in einer Stunde so wäre und in allen anderen fließt wieder Kritik, dann bringt das natürlich nichts. Aber ja, so.
Na gut, das ist immer dasselbe von der Leitung. Also ich meine, wir sprechen über ein Schulsystem, Bundesland, bundesweit. Also das System wird immer größer. Dann können wir immer auf different levels gehen. Aber das musste eigentlich eine Grundphilosophie, eine Grundhaltung sein. Was ist Pädagogik? Weil was es nicht ist, ist da ein Lehrer, der sich gegen die Wand lehnt und sagt, oh, es würde mir besser gehen, wenn dieses Kind nicht in meiner Klasse wäre. Es ist nicht, wenn man sagt, ich kümmere mich nur um die, die lernen wollen. Also, und ich finde auch nicht, wenn man Noten unbedingt geben will, anstatt Pädagogik und Feedback. Ich meine, die Rudolf Steiner Schulen schaffen das doch auch. Und die bilden der ganze Mensch. Diese Idee, einen ganzen Mensch zu bilden, Kopf, Herz, Bauch. Die Idee zu wissen, dass jeder Mensch in sich diese Kompetenzen trägt, spezielle persönliche Kompetenzen, persönliche Werte hat, und braucht die Ansprache. Es braucht die menschliche Ansprache. Es ist ein kleiner Mensch. Und braucht diese menschliche Ansprache. Und wenn die das lernen und die Wertschätzung und, dann können die es auch die anderen weitergeben. Und vielleicht sogar, es rettet ein bisschen vielleicht, was zu Hause nicht so pädagogisch gut läuft. Deswegen, Bildung braucht gute Lehrer, aber es braucht auch gute Ausbildung. Es braucht gute Pädagogen auf allen Ebenen. Und ehrlich gesagt, es braucht Politiker, die auch Pädagogen sind, um die richtige Haltung zu haben zu das Geld und Budget und wie viel Geld tun wir in die Schulen. Ich meine, dass die Gebäude teilweise sind die super modern und gut, aber teilweise sind die einfach sehr schrottig. Und der Erhalt von Material ist ein anderes Thema, aber ist auch wichtig. Das hat einen Einfluss auf, wie die Kinder sich wohlfühlen in der Schule. Es hat auch einen Einfluss auf eine gewisse Standard von, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit Material um, wie gehen wir mit Tische und Stühle und was weiß ich um, Wände. Aber das Wichtige ist diese pädagogische, menschliche Intelligenz und Stimmung in dem System.
Ich will da auch nochmal aufs Herzzentrum zurückkommen. Diese Anwendung, also wir waren jetzt viel bei dieser Menschlichkeit und Nichtbewertung. Wie kann ich es für mich anwenden, wenn ich Pädagoge bin? Also ich glaube, diese Überforderung, die wahrscheinlich jeder Lehrer hat heutzutage, dass diese irgendwie, wenn möglich, als Teil der Realität anerkannt wird, Akzeptanz und Wohlwollen, das sind ja auch immer unsere Worte fürs Herz.
Genau.
Zu akzeptieren, dass es es ist eine überfordernde Situation. Ja, du wirst teilweise sicherlich allein gelassen mit diesen Themen und du bist irgendwie vereinsamt und im Zweifel sogar im Kollegium eher der Außenseiter. Das ist ja gefühlt auch nicht selten. Gefühlt sind da alle, jeder für sich irgendwie Außenseiter. und diese, mit dieser Situation als Realität einen gewissen wenn möglich, irgendwie einen gewissen Frieden zu schließen. Und auch da wieder ohne Bewertung, die anderen sind scheiße, weil, sondern einen gewissen Frieden zu schließen, es ist einfach Teil der Realität, so ist es halt. Das ist, glaube ich, kann schon.
Gut, in eine gute Community-Schule ist der Verständnis, dass ich, wenn es mir gut geht, kann ich eine andere unterstützen. Also wenn wir gut für uns sorgen, gut dafür sorgen, Selbstliebe, dass wir wirklich einigermaßen stabil dastehen, dann können wir auch andere unterstützen. Und dieses Selbstverständnis, und wenn ich eine andere unterstütze, da sind schon zwei in einer Community, das unterstützt der ganze Community. Ja. Das ist eine Energie, die sich verteilen kann, gleichmäßiger verteilen kann. Natürlich wird es immer noch jemand, der ein bisschen schwieriger ist zu erreichen oder schwierig, vielleicht nicht so gut kommuniziert oder nicht so gut mit Menschen. Natürlich wird es immer diese Unterschiedlichkeit geben. Jemand, der sich zurückhält, schweigt und. Aber trotzdem, das Community kann lebendig sein mit dieser Unterschiedlichkeit drin, wenn diese Grundhaltung von Information muss gut sein in Schulen, damit es interessant ist und die Interesse auch weckt und motiviert und so weiter. Die Menschlichkeit muss gut sein, damit man sich einlassen kann, um zu lernen. Kein Mensch kann lernen, wenn die sich unsicher fühlen oder sich furchtbar ärgern über eine Ungerechtigkeit oder so.
Ich finde, das ist auch, wo fangen wir an mit der Nichtbewertung? Ich finde, ich habe von manchen Lehrerzimmern gehört, wenn die da reingehen und da drin ist, so ungefähr fliegen die Fetzen und alle sind kritisch. Ich finde, wenn sich untereinander die Lehrer oder Pädagogen oder wie auch immer man sich selber auch teilweise nennt, wenn die sich untereinander schon zerfleischen und keinen Respekt und keine Wertschätzung füreinander haben, dann hat das ja auch eine Auswirkung auf meine Motivation und meine Arbeit. Also ich finde, da ist einfach auch da einen gewissen, mich erinnert es manchmal nicht, dass alle natürlich auf keinen Fall, dass alle Pädagogen Linke sind, aber mich erinnert es ein bisschen an die linke Partei. Man geht gegeneinander an, innerhalb, ne, um alle Nuancen, um alles einzubeziehen, zerfleischt man so ungefähr die eigene Klientel, anstatt sich mit anderen Themen zu beschäftigen, weil wir eigentlich mehr oder weniger im gleichen Boot sitzen. Aber weil es so viel um, aber so sollte man es nicht und man sollte gendern oder man sollte nicht gendern und diese ganzen Themen, im Endeffekt sitzt man doch im ähnlichen Boot. Also ich finde, der Kampf in Anführungsstrichen sollte nicht auf der Ebene ausgetragen werden, dass man sich gegenseitig schlecht macht oder angeht.
Nicht gegenseitig schlecht machen, aber die Empfindlichkeiten und Knöpfe, die wir haben, es ist irgendwo sowas wie, wir haben sie alle. Und für uns selber persönlich ist es oft wichtige Information. Also wir wollen es schon ernst nehmen für uns selber. Aber dieser magische Punkt, wir sind selbst verantwortlich dafür.
Genau.
Und situativ kann man gucken, haben wir Zeit, passt es hier, meine Knöpfe jetzt Raum zu geben oder passt es hier nicht? Und ich kann nicht meine Knöpfe immer zu das Wichtigste der Welt machen, weil alle anderen haben auch Knöpfe und die dürfen unterschiedlich sein.
Ja, genau. Und letzter Punkt, ich bleibe tatsächlich lange beim Herzzentrum, weil ich glaube, dass es in dem Raum der Pädagogik und Bildung völlig untergeht. Das Thema Feedback. Feedback einholen und Feedback hören und sogar Feedback wollen. Ich glaube, nachdem man sein Referendariat gemacht hat und mehr oder weniger auch Bewertungskriterien unterliegt, die ähnlich einer Schulnote sind als Kind, kriegt man überhaupt noch Feedback? Dazu kenne ich mich zu wenig aus, aber also vielleicht kriegt man mal so ein Jahresgespräch und irgendwie die Schulleitung setzt sich mal einen Tag rein oder so, vielleicht für ein paar Stunden. Aber das ist eine gewisse untereinander auch voneinander lernen. Oh, guck mal, das hat mir geholfen mit dieser Klasse, die besonders schwierig ist und so weiter. Dass es da einen gewissen Rahmen gibt, sich zu unterstützen, Feedback zu fragen, Feedback zu geben, Feedback einzuholen und das eben nicht mit einem Zeigefinger kritisch, du machst was falsch, weil das ist ja das Gegenteil von, was wir mit Feedback verstehen.
Absolut.
Es ist nicht kritisieren.
Beinhalten, du machst was falsch.
Genau, und da, das ist aber auch alles Herzzentrum, ne? Weil ich dann wieder, ich bin mit jemandem auf Augenhöhe, ich bin mit jemandem im Gespräch und sehe die Person gleichwertig. Die machen es anders als ich, aber die machen es nicht falsch, auch wenn sich's vielleicht innerlich so anfühlt. Aber darüber in Diskussion zu gehen und selbst wenn ich es anders sehe, zu sagen, das ist meine Wahrheit, so mache ich's. Natürlich kann ich dir es nicht aufzwingen, aber lass uns bitte drüber sprechen, dass du meine Wahrheit hörst und ich kann dann auch deine Wahrheit hören. Und diese Ebene des Feedbacks auch zu haben.
Das braucht Struktur. Am Anfang, um es gut zu lernen, braucht es ein sogenanntes strukturiertes Feedback-Runde. Ich meine, wir haben ja TZI in Business. Da kann man auch, finde ich, in der Klasse, also das kann man schon früh einführen. Da musst du auch lernen, Sitz vielleicht, dass du einander zuhörst.
Ja, dann lass uns doch mal kurz sowieso in Bauchzentrum übergehen. Da kommen wir jetzt nämlich als nächstes hin.
Also es braucht auf jeden Fall strukturierte Meetings, strukturierte Klassenabläufe. Also eben, wir brauchen die ganze unterschiedlich von Kopf, Herz, Bauch. Und ich bin hier auch sehr klar, sogar teilweise streng vermutlich. Du kennst mich im Coaching. Es gibt auch Grenzen. Es gibt auch einen Halt, der auch wirklich stoppt, um bestimmte Rahmen zu halten und gesund zu halten. Und Kinder müssen lernen können, innerhalb eines einigermaßen sicheren Rahmen, was wir hier sagen, dass das Leben ist nicht nur Zuckerlecken. Also die müssen emotional lernen, mit Unebenheiten umzugehen. Wenn ihre Knöpfe gedruckt sind, weil das wird passieren, das ganze Leben lang, die sollten schon in der Schule lernen, dass das ein Naturprinzip von Menschsein ist und Menschsein mit anderen Menschen und dass die lernen, dass es normal ist, dass es entschämt wird und wie geht man damit um. Wie gesagt, Bildung muss der ganze Mensch erfassen mit alle drei Zentren und mit dem zentralen Nervensystem. Kinder müssen echt Halt und Grenzen haben und lernen, um sich sicher zu fühlen. Sie könnten nicht in einer Welt leben, wo alles nur Freiheit ist. Das wäre für Kinder viel zu unsicher.
Ja,
da könnten die nicht wirklich ihre Persönlichkeit entwickeln. Also die brauchen diese Halt und Strukturen. Wie kann man das vermitteln? Es gibt Halt. Wir wissen Enneagrammstile, die da nicht so viel von halten. Und andere, die es vielleicht ein bisschen überbewerten. Und Bauch kann auch diese, du machst was falsch vermitteln, ne? Also Bauchmenschen haben schon, wenn die sagen, könntest was anderes machen, es ist nicht nur ein Vorschlag, du könntest was anderes machen, sondern in der Stimme ist oft, du machst deswegen jetzt was falsch. Und also in diese Entwicklungsfelder haben wir für Kopf, Herz, Bauch. Aber Bauchzentrum ist ganz wichtig in der Schule für die Kids. Alleine, dass wir Uniform tragen mussten, und diese Schule begann, ich sage mal, 8:45 und endete um 16 Uhr. Oder 10:16, wenn ich ehrlich bin. Da gab es nichts dran zu rütteln. Und das blieb, bis ich 18,5 war. Ich hatte die letzten 2 Jahre in die Sixth Form, konnten wir ein bisschen kommen und gehen. Ne? So, aber doch nicht die Schule und die anderen. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen. Und das ist irgendwie ja streng. Ich weiß nicht, aber halt etwas sehr Zuverlässiges.
Ja, nee, ich finde, man kann es unter Struktur benennen. Also ich finde das schon gut. Und wenn ich jetzt Bauchzentrum, also wie kann ich das als Person, also gerade dieses Grenzenstopp, ne, das ist ja, das braucht natürlich, je nachdem, welcher Enneagrammstil, welches Zentrum ich unterwegs bin, mehr Überwindung oder weniger Überwindung. Für manche ist es leicht, das zu tun, für manche nicht. Es braucht definitiv die höhere Qualität, ne, geerdete Präsenz. Also wenn ich Struktur gebe, aber in einer emotionalen Reaktion ohne Erdung, ist das was ganz anderes, als wenn ich präsent bin, meine Füße auf der Erde spüre, zweimal geatmet habe und dann mehr oder weniger das Gleiche sagen will. Ist die, was rauskommt, die Tonalität und die Worte werden anders sein. Also das heißt, geerdete Präsenz. Sicherlich gehört so aber auch Energie, auch Begeisterung. Ich glaube, diese Motivation, die jeder Pädagoge am Anfang seines Lebens hat, also seines Berufslebens, sich irgendwie da versuchen, wieder dran zu erinnern oder das beizubehalten, egal wie, ja, ich sag mal, wie viel Resignation von der Außenwelt in die Richtung gewünscht ist, so, ne? Also wie viel Gegenwind man hat, versuchen sich darauf ein bisschen zu besinnen und auch so ein bisschen die Autonomie zu bewahren. Also ich finde, ja, es gibt natürlich Kräfte, die wollen, dass du was irgendwie ganz bestimmt machst. Es gibt natürlich einen Lehrplan und alle diese Sachen, an die man sich halten muss. Aber die eigene, das eigene Selbst, die eigene Fähigkeit, die Kompetenzen, die man selber hat, die man als Individuum mitbringt, diese Autonomie, sich zu erlauben, zu sagen, ich weiche an dieser Stelle ab, ich bin so, wie ich bin und so lehre ich. Und natürlich, ne, Herzzentrum offen bleiben für Feedback, aber trotzdem so sich selbst zu vertrauen, auch, dass ich das so mache, wie ich es mache, ist es auch okay. Und das können die Kinder davon lernen. Das finde ich auch wichtig.
Ich möchte auch noch zwei Sachen dazu sagen. Also du sagst es ja selber, auch wenn es schwierig ist und auch wenn wir an unsere, so unsere Grenzen kommen, dass wir zumindest uns wieder zurückerinnern, zurückbemühen, dass es grundsätzlich so unsere Intention ist. Zwei Sachen, die ich in Büchern, ich weiß nicht, ob es Gerald Hüther war oder der, na gut, jemand anders, aber ein Rat für die Lehrer, die junge Lehrer, die beginnen mit ihrer Karriere. Und ich spreche jetzt Bauzentrum an. Wenn du in deine Klasse ernst genommen werden willst, dann geh in deine Löwe-Energie. Wenn du Löwe bist, Kinder achten dich. Wenn du in deine Reh-Energie gehst, dass du die Kinder lieb sein willst und die Kinder recht machen willst und sehr auf die Kinder eingehen willst, dann könnte es sein, dass sie dich jagen. Also dann wirst du zum Gejagte. Also Löwe, da achten die dich, und als Reh Gejagte. Und ich finde, dieses Bild ist sehr, sehr gut. Es passt so, was du gesagt hast mit Präsenz. Gut geerdete Präsenz, das meine ich mit Löwe, mit ein großes Herz. Diese gut geerdete Präsenz mit Herz an der richtigen Stelle. Aber es braucht schon diese Präsenz.
Da muss ich unbedingt an Unschuld denken und unsere Beschreibung dafür. Also Unschuld, die Tugend der Acht, Enneagrammstil 8. Und dieses Bild passt, finde ich, da perfekt. Also ja, Löwenenergie finde ich ganz toll, ganz tolles Beispiel. Und wenn ich ein Löwe bin, dann ist es nicht, und ich spiele mit einem kleinen Kätzchen, dann liegt es nicht an dem kleinen Kätzchen, die gleiche Energie aufzuwenden, wie ich als erwachsener Löwe habe, sondern es ist meine Verantwortung als Löwe, mich dem Kätzchen in seiner Energie anzupassen und zu erleben, wie viel kann dieses Kätzchen halten, wie viel kann es ertragen, wie viel kann es aushalten.
Ja.
Und ich muss meine Energie richtig dosieren und nicht umgekehrt.
Ja, und ich finde, das ist so wichtig, weil die sollen keine Angst haben. Das Wort streng, die sollen keine Angst haben, klar zu sein. Ich glaube, das Wort streng mag ich nicht so gern. Aber wenn ich sage, klar zu sein und klar zu bleiben in bestimmte Situationen, das ist einfach lebenserhaltend für einen Lehrer. Weil ich meine, sonst können die nicht in diese teilweise doch sehr chaotischen Klassen, da werden die sonst nicht gut arbeiten können. Und die werden auch ihre Grenzen erreichen. Und auch die Bauchenergie kann in Hilflosigkeit, Ohnmacht, Erschöpfung landen, und dann brauchen die auch einen guten Umgang damit. Also was macht man mit einer Klasse? Natürlich, wenn die älter sind, kannst du sagen, die arbeiten alleine. Man kann irgendwie die Verantwortung übergeben, mach mal, und dann kann ich mich ein bisschen erholen an meinem Schreibtisch. Aber eine jüngere Klasse ist das, glaube ich, ein Tick schwieriger, die zur Ruhe zu bringen, wenn die gerade ein bisschen lebendig sind und meine Kräfte sind langsam weniger. Ja, mir fällt immer nur ein, dann muss man die in die Bewegung bringen, also spazieren oder laufen oder irgendwas tun, falls es möglich ist überhaupt. Die Schulen haben auch nicht mehr das Gelände. Ne? Ich bin zu einer Schule gegangen, wir hatten so viel Gelände, wir hatten so viel, also Rugby und Fußball und Cricket und Lacrosse und Tennisplätze. wir hatten so viel, und es war eine ganz normale Schule, es war keine Privatschule. Aber wenn man hier sieht, die Schulen sind mitten in viele, also wir haben hier bestimmt 4, 5 Schulen in einer Straße, wo es alles mit Wohnungs, ne, so 6, 8 Etagen Wohnungen so weiter drumherum. Da ist nicht so viel Platz für die Kinder, sich mal ein bisschen auszutoben und zu laufen oder so.
Mir fällt noch eine letzte Sache ein, dann habe ich, glaube ich, nichts mehr. Erstmal Bauchzentrum, nochmal zurückzukommen. Ich musste ans Gesetz der Drei denken. Gesetz der Drei haben wir einen eigenen Podcast zu gemacht. Irgendwas mit 40, so 47 oder so müsste es sein. Da will ich jetzt nicht zu viel erklären. Aber die Grundlage ist, es gibt zwei Kräfte, die sich gegenseitig die ganze Zeit angehen können. In Hegels Dialektik ist das die These und die Antithese, also die können sich die ganze Zeit bekriegen. Und es braucht die dritte Kraft, eine dritte Kraft. Wir nennen es auch die versöhnende oder haltende Energie, damit etwas Neues entstehen kann. Und das ist auch die höhere Qualität des Bauchzentrums. Also es geht darum zu halten, einen Raum zu halten. Ich als Pädagoge halte einen Raum, in dem Inhalt sich entfalten kann, in dem Emotionalität sich sogar entfalten kann. Aber ich halte diesen Raum. Und alle, die jetzt sagen, so gerade Herzzentrum könnte bei manchen so ein Gefühl von, ich bin dann wischiwaschi, ich bin falsch, ich bin ja verletzlich, die Kinder werden verweichlicht. Manche vielleicht könnten das denken, weiß ich nicht. Aber es geht in diesem Feld, in dem ich einen Raum halte, nicht darum, einen Kompromiss einzugehen, sondern es geht darum, das hat damit gar nichts zu tun, es geht darum, die Qualität, eine Qualität, die in diesem Raum sich entfaltet, nach oben an die Oberfläche zu tragen und etwas Neues zu erschaffen, nämlich eine Lösung, die es vorher gar nicht gab, also die auch nicht vorhersehbar ist. Und wenn ich meine eigene Energie, vielleicht auch gegebenenfalls Hilflosigkeit in der Situation, Überforderung, halten kann und trotzdem noch die Kinder halten kann mit geerdeter Präsenz, dann wird etwas, kann ich fast versprechen, zumindest erleben wir es immer so in den Seminaren, wird etwas Neues entstehen. Auch in Business mit Teams und so weiter, es wird etwas Neues entstehen. Und da geht es eben nicht um einen Kompromiss in dem Sinne, sondern es geht um etwas, wo alle in dem Raum sagen können, das kann ich unterschreiben und ist eine Lösung, die wir vorher nicht mal im Kopf hatten.
Transcend and include, das ist Ken Wilbers Sprache dafür, ne?
Genau.
Transcend and include, ja, ja, ja. Ich wollte noch kurz zum Bauchzentrum sagen, der systemische Blick, die Struktur vom System, wo auch immer du gerade unterwegs bist mit Pädagogik, dieser Blick kann man wirklich mit Bauchzentrum besser wahrnehmen und auch besser damit umgehen, besser eben auch unter Umständen strukturelle Entwicklungsmöglichkeiten sehen oder Strategien entwickeln und so weiter. Also das finde ich auch sehr wichtig für Bauchzentrum und ich hoffe, dass es gut verstanden wird, wie wichtig auch Bauch und Struktur ist. Also keine Angst vor Bauchzentrum, ne? Und das, was du eben gesagt hast, das ist einfach Gesetz der Drei. Es braucht Bauchzentrum, ne? Also Kopf und Herz brauchen keine Angst vor ihr Bauchzentrum zu haben. Das ist so ein bisschen die Botschaft hier. Übrigens muss ich noch sagen, ich habe zwei Freundinnen, die ich weiß, begnadete Lehrer waren, die haben auch mit den schwierigen Kindern zu tun gehabt. Meine Freundin in der Schweiz. Die haben beide geliebt, mit den ganz schwierigen Kindern zu arbeiten. Die waren mit Sicherheit erfolgreich. Also die haben wirklich die Kids haben die auch, glaube ich, wirklich irgendwie geliebt, weil die bemerkt haben, diese Loyalität zu dem Kind war wichtiger als irgendeine pädagogische Aufgabe, Bildung, Ergebnis oder so. Und das möchte ich hier ganz deutlich ansprechen, weil ich finde, die Sechser haben eine Gabe als Lehrer.
Die waren beide Sechser?
Beide waren Sechser. Mhm. Eine Gabe als Lehrer. Ja, erstaunlich. Man würde es vielleicht nicht so denken, aber diese Art, mit den Kindern umzugehen, die haben da diesen Feeling dafür.
Ja, ich glaube, das hat damit zu tun, auch unter anderem, in dem Punkt gibt es ja keine Autorität. Und sie wollen ja auch nicht Autorität sein.
Ja, ja.
Also die Begegnung auf der tatsächlichen Augenhöhe ist sicherlich da ein Grund dafür, glaube ich.
Ja.
Hey.
Okay.
Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich finde es schön. Es ist wie so ein, fast schon wie so ein Stein, der von mir genommen wird, weil ich so lange schon über Bildung sprechen wollte. Und ich wollte es aber eben nicht auf die politische irgendwie Debatte ziehen, wer jetzt Recht hat und so, weil über das Bildungssystem, was gelehrt werden sollte und so, das ist halt eine ganz andere Debatte. Und ich finde, ich hoffe, wir haben einen Angriffspunkt, eine Perspektive gefunden, die ja, die vielleicht ein bisschen inspiriert und neue Denkanstöße angibt und ja, vielleicht
Impulse, ne?
Genau, Impulse gibt.
Ja, vielleicht auch für deinen Freund, der ein neues Schulsystem und neue Schule irgendwie unterstützen will.
Das wird auf jeden Fall spannend, die nächsten Monate.
Ja.
Okay, Pam.
Ja, dann danke, Philipp.
Bis zum nächsten Mal.
Danke für deinen Impuls.
Ja.
Liebesbrief an die Schule.
Ja.
Ciao.
Ciao.